Ja, einen guten Morgen und ein gesegnetes neues Jahr. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, heißt die Jahreslosung. Wir haben es da schon gelesen. Und dazu würde ich gerne ein Buch empfehlen. Jünger wird man unterwegs, von Dallas Willard. Dallas Willard war ein Theologieprofessor und unter anderem auch der Mentor von John Ortberg. Das Buch kann man hier bei unserem Büchertisch bestellen. Es gibt inzwischen auch eine E-Mail dafür, büchertisch@efg-sha.de. Und wenn du mal aufstehst, ja, wir danken, dass der Büchertisch. Wir danken, dass der Büchertisch übernommen wird und weitergeht und jeden Sonntag auch geöffnet sein wird, wurde mir bestätigt. Sie nickt, danke. Und ihr wisst ja von den Büchern, die über den Büchertisch bestellt werden, bekommt die Gemeinde 10%. Das heißt also, es kann durchaus eine Einnahme für die Gemeinde sein. Deswegen die Bitte, dass ihr eure Bücher über den Büchertisch bestellt. Ihr könnt also über die E-Mail-Adresse die Bestellung aufgeben. Und ich denke, wenn das bis Mittwoch geschehen ist, dann wird das meist am Sonntag da sein können. Auch hier sehe ich ein Nicken. Vielen Dank. Also soweit der Werbeblock. Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich habe für diese Predigt wieder eine Vorlage von Willow Creek gefunden. Es ist nicht alles bei mir gewachsen, aber es wird von mir weitergegeben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Anders ausgedrückt heißt das, Herr Jesus, ich will dir vertrauen, aber ich brauche dazu deine Hilfe. Zeige mir, wie mein Glauben gestärkt werden kann. Wenn man heute fragen würde, was macht meine Muskulatur kräftiger, dann würde jeder antworten, geh ins Fitnessstudio. Wir alle wissen, wie wir unseren Körper stärker machen können. Wenn aber die Frage wäre, wie werde ich stärker im Glauben, haben wir da auch so schnell eine Antwort parat. Wie werde ich stärker im Glauben? Manche denken, ich sollte regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Ja, solltest du, jede Woche, egal wie das Wetter ist. Ich sollte mehr beten. Das ist immer gut. Vielleicht sollte ich mehr in der Bibel lesen. Ja, auch das ist wichtig, sich jeden Tag mit der Bibel zu beschäftigen, einen Abschnitt zu lesen und darüber nachzudenken, was Gott dir sagen will. Das sind alles gute Aktivitäten. Sie bauen die Muskeln deines Glaubens auf. Aber wenn das alles wäre, um stärker im Glauben zu werden, warum sind dann so viele geistlich noch schwach? Obwohl sie seit Jahren in die Gemeinde kommen, obwohl sie regelmäßig in der Bibel lesen. Warum diese geistliche Schwäche? Mit dieser Frage wollen wir uns beschäftigen. Sie hat sich mir schon immer mal wieder gestellt. Und ich sagte mir, wenn der Gott, den ich liebe, grenzenlose Macht besitzt und wenn es Dutzende von Bibelversen gibt, die sagen, dass er mehr als gewillt ist, mir von dieser Kraft abzugeben, warum fühle ich mich dann so oft schwach? Warum erliege ich manchen Versuchungen? Warum gehe ich nicht los und riskiere oder wage mehr auf meinem Weg mit Gott, wenn ich doch nur stärker wäre? Ja, wenn ich stärker wäre. Wie könnte das passieren? Die Bibel gibt dazu einige Hinweise, die ich gerne weitergeben möchte. Dafür möchte ich eine kleine Rundreise durch die Bibel annehmen, durch einige schwierige Passagen. Wir beginnen unsere Rundreise in Ägypten, ungefähr zur Zeit des Auszugs und kurz nach der 10. Plage. Ihr erinnert euch, der Engel des Todes. Der Pharao sagt endlich zu Mose: Du kannst mit deinem Volk Ägypten verlassen. Ruf dein Volk zusammen und geh. Das wolltest du doch die ganze Zeit. Ihr seid frei zu gehen. Mose versammelt sein Volk und sie brechen auf in Richtung des gelobten Landes. Und kurz danach fällt dem Pharao plötzlich auf, dass seine billigen Arbeitskräfte, die mit Integrationshintergrund, dass die fort sind. Das heißt, die ganze ägyptische Wirtschaft steht wahrscheinlich kurz vor dem Zusammenbruch, vor einer Wirtschafts- und Finanzkrise. Und die ist eine Bedrohung für seine Herrschaft. Also ruft er seine Kavallerie zusammen und seine Panzertruppen, das sind die mit den Streitwagen, und sagt: Wir müssen die Israeliten zurückholen. Das ist der einzige Weg, um unsere Wirtschaft zu schützen. Und in wenigen Stunden haben die ägyptischen Verbände die langsamen Israeliten eingeholt. Und als denen bewusst wird, was ihnen jetzt bevorsteht, verlieren sie völlig die Fassung. Sie sind kurz vor dem Ufer des unüberquerbaren Schilfmeeres. Die Ägypter kommen von hinten sehr schnell heran, ganz offensichtlich mit keiner guten Absicht. Das sind alles Zutaten für ein großes Gemetzel. Also rufen sie voller Panik nach Mose, der in 2. Mose 14, Verse 13 und 14 darauf etwa so reagiert: Es wird alles gut ausgehen. Entspannt euch. Alles wird gut. Gottes Kraft wird uns in dieser Situation beistehen. Er hat uns den Befehl gegeben, weiterzulaufen, geradewegs auf das Meer zu. Er hat gesagt, dass er eingreifen wird. Lauft einfach weiter auf das unüberquerbare Schilfmeer zu und irgendwo zwischen hier und dort wird Gott eingreifen. Hättet ihr diese Antwort akzeptiert? Gott sagt: Vertraut mir und geht direkt auf das Wasser zu. Ich werde eingreifen. Ihr werdet schon sehen. Was er hier verspricht, kann man als Muster in der ganzen Bibel wiederfinden. Gott verspricht ein Eingreifen auf dem Weg. Wir würden es ja vorziehen, Gottes Macht zu sehen, bevor wir uns in eine Krise stürzen, bevor wir am Ufer ankommen. Aber hier verspricht Gott: Ich werde eingreifen, aber eine Macht vorher musst du erst losgehen. Ich werde auf deinem Weg meine Macht beweisen. Ich stehe dir bei. Ihr wisst ja, wie die Geschichte ausgeht. Die Israeliten kommen am Ufer an und Gott teilt das Meer. Sie gehen trockenen Fußes hindurch. Und als der Pharao und seine Armee auf halbem Weg durch das Meer sind, da lockert Gott seinen Griff. Und die gesamte Armee des Pharao geht baden. Für sie ging das nicht gut aus. Aber Gott tat genau das, was er vorher versprochen hatte. Er gab den Israeliten Kraft auf dem Weg. Die nächste Haltestelle auf unserer kleinen Rundreise ist Josua 3. Die Situation ist hier sogar ganz ähnlich. Josua hat endlich von Gott die Erlaubnis bekommen, das Volk Israel in das gelobte Land zu führen. Die gesamte Nation hat 40 Jahre damit verbracht, in der Wüste Sinai herumzuziehen. Und Gott sagt nun, heute ziehen wir in das gelobte Land. Macht euch bereit. Es gibt nur ein Problem. Als sie sich an der Grenze von Kanaan versammeln, lang gemeinsam in das gelobte Land zu ziehen, der Fluss, der dort entlang fließt, der Jordan, hat zufällig genau zu dieser Zeit Hochwasser. Man kann also nicht hinüber. Es gibt keine Brücke, kein Boot, keine Fähre. Kein Problem, sagt Gott zu Josua. Versammel alle Leute ganz vorn die Bundeslade und dann lauft los Richtung Fluss auf die strömenden Wassermassen des Jordan zu. Wenn du dich jetzt an fünfter Stelle befändest und ihr auf die reißende Strömung zulauft, von der du weißt, dass du da nicht durchkommen kannst, und wenn deine Familie, deine Kinder hinter dir wären, wenn ihr an fünfter Stelle in der Reihe wäret und auf das Wasser zugeht, was geht euch durch den Kopf? Das ist verrückt. Das wird kein gutes Ende nehmen. Aber dann tut Gott etwas Bemerkenswertes. Josua 3, Vers 8. Gott greift ein, er tut genau das, was er gesagt hat, dass er tun wird. Als die Menschen ganz vorne knöcheltief im Wasser sind, stellt euch das vor, sie gehen wirklich ins Wasser. Sie nehmen die Anweisung wirklich ernst. Und da teilt Gott die Wassermassen. Und sie gehen trockenen Fußes zur anderen Seite des Jordan. Wir sehen hier also wieder das Prinzip: Macht, die unterwegs erst wirksam wird und sichtbar wird. Wenn der Jörg nicht gerade bei der Technik helfen würde, hätte er jetzt wieder einen anderen Vers. Danke. Ihr kennt die Geschichte von Naaman, dem syrischen General. Er soll im Jordan baden, um von Lepra geheilt zu werden. Seine Vorstellung war, dass der Prophet Elisa ein Machtwort sagt und er geheilt wird. Aber das passiert nicht. Erst als er nach einigen Zweifeln tut, was Gott durch Elisa gesagt hat, wird er gesund. Gottes Macht wird auf dem Weg deutlich. Wir machen einen Sprung ins Neue Testament und beobachten, wie Jesus sein erstes Wunder tut. Er ist auf einer Hochzeit, das steht alles in Johannes 2. Ihr kennt die Geschichte alle. Der Wein ist schließlich ausgegangen und die ganze Situation ist ziemlich peinlich für den Bräutigam. Jesus weist einige von den Bediensteten an, 6 große Behälter mit Wasser zu füllen. Als alle gefüllt sind, sagt er, gießt etwas davon in einen Krug und bringt es dem Verantwortlichen für das Catering. Sie haben sich bestimmt gefragt, warum sollen wir Brunnenwasser hinbringen? Er wird uns sagen, dass das Wasser ist. Aber Jesus weiß, dass zwischen hier und dort etwas passieren wird. Und so ist es. Während die Diener hingehen, verwandelt sich das Wasser in Wein der besten Qualität, sodass die Frage gestellt wird, warum dieser Wein bis zum Schluss aufgehoben wird und wo schon alle leicht angetrunken sind. Sie hätten das viel mehr genießen können, wenn dieser Wein schon vorher serviert worden wäre. Wieder wird die Macht erst unterwegs sichtbar. Darf ich euch noch ein weiteres Beispiel geben? Lukas 17. Ich liebe diese Geschichte. 10 Leprakranke, die vor der Stadt leben, sehen Jesus vorbeiziehen. Sie schauen einander an und fragen sich, ob Jesus wohl Lepra heilen kann. Kann er uns vielleicht helfen? Und vielleicht hat einer von ihnen gesagt, lasst es uns doch versuchen. Also rufen sie nach Jesus, denn sie mussten ja Abstand halten. Sie rufen: Jesus, hab Erbarmen mit uns, heile uns. Und Jesus antwortet einfach nur: Geht und lasst euch von den Priestern untersuchen. Die Priester, das waren damals quasi das Gesundheitsamt. Es wurde bestätigt, dass eine Heilung stattgefunden hatte. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die Aussätzigen sich anschauen: Moment mal, wir sollen in die Stadt laufen und dort amtlich bestätigen lassen, dass wir Lepra haben? Das wissen wir doch. Aber dann gehen sie doch in die Stadt und sprechen beim Priester vor. Jesus sagt: So funktioniert das nicht. Ich zeige euch meine Macht nicht sofort. Geht los, macht euch auf den Weg. Wenn ich diese Geschichte lese, dann denke ich, dass es bestimmt einen von ihnen gab, der sagte: Hey Freunde, vielleicht wollt ihr dort nicht hingehen. Aber was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Wenn wir jetzt losgehen Richtung Stadt und Gesundheitsamt, dann könnte unterwegs etwas passieren. Vielleicht möchte Jesus sehen, ob wir glauben, dass er etwas tun kann, wenn wir uns auf den Weg machen. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich probiere es aus und gehe. Und wie das in der Bibel beschrieben wird, ist so toll. In Lukas 17, Vers 14 steht: Und es geschah, als sie hingingen. Sie machten sich also tatsächlich auf den Weg und da wurden sie rein, heißt es. Ein letztes Mal. Hier wird Gottes Macht unterwegs sichtbar. Die Bibel scheint also eindeutig zu sagen, dass Gott mehr als bereit ist, auf göttliche Weise in den Herausforderungen unseres täglichen Lebens einzugreifen. Vorausgesetzt, dass wir bereit sind, uns in Bewegung zu setzen. Ein Fuß vor den anderen. Dass wir in Gehorsam losgehen und das tun, was er uns aufgetragen hat. Das Prinzip der Macht, die unterwegs sichtbar wird, habe ich auch in meinem Leben gemerkt. Ich habe es hier schon wahrscheinlich nicht nur einmal erzählt. Ich hatte im DIA gekündigt, um eine Praxis in Halle zu beginnen, aber es gab 1990 keine Räume für eine nuklearmedizinische Praxis. Erst Monate nachdem ich das DIA verlassen hatte und mit der nötigen Vorbereitung für eine Praxis begonnen hatte, fanden wir eine Lagerhalle, die entsprechend unserem Bedarf umgebaut werden konnte. Erst als wir losgegangen waren, ging es weiter. Und wir waren schon eine ganze Zeit unterwegs, bis dann die Antwort kam. Die Frage war ja, wie wir im Glauben stärker werden können. Das sehen wir aus diesen Bibelabschnitten. Wenn du vorhast, im Glauben stärker zu werden, dann könnte es sein, dass du einige Schritte machen musst, um dieses Ziel des stärkeren Glaubens zu erreichen. Gott erweist manchmal seine Macht dadurch, dass er seine Jünger anweist, einen Schritt nach dem anderen zu tun. In die Richtung auf den Weg, den er weist. Und dass er seine Macht nicht vorher beweist, sondern erst dann, wenn sie benötigt wird, auf dem Weg zum Ziel, zu dem Gott dir die Richtung weist. Und das stärkt schließlich dein Vertrauen. Das stärkt deinen Glauben. Ein neues Jahr hat begonnen. Mancher hat sich für das neue Jahr etwas vorgenommen. Einige müssen im Jahr 2020 sehr schmerzhafte Entscheidungen treffen. Je näher Silvester 2019 kam, desto sicherer warst du dir, dass, wenn die Feiertage vorbei sind, du dich für Dinge bereit machen musst, die 2020 auf dich warten. Vielleicht wartest du auf eine Riesenladung übernatürlichen Mut, die dir ganz plötzlich vom Himmel geschickt wird, die dir die nötige Kraft gibt, das zu tun, von dem du weißt, dass du es tun musst. Hast du sie schon bekommen? hat der Himmel sich geöffnet und ist dieses übernatürliche Päckchen heruntergeschwebt in deinen Schoß, während du im Sessel gesessen hast? Bist du jetzt voller Tatendrang und weißt, was du zu tun hast? Ist das passiert? Vielleicht muss sich jemand, der nicht verheiratet ist, aber in einer spannungsreichen Partnerschaft lebt, 2020 von seinem Freund oder seiner Freundin trennen, weil die Beziehung schon lange in einem ungesunden Stadium ist. Die Feiertage sind vorbei, aber du weißt, dass du dich aus dieser zerstörerischen Beziehung befreien musst. Sie macht dich kaputt, du musst sie hinter dir lassen. Aber dann war da plötzlich Weihnachten und da möchte man keine Beziehung beenden. Aber du weißt, dass du das tun musst. Denn jeder in deinem näheren Umfeld sagt dir, du weißt, dass diese Beziehung dir nicht gut tut. Du musst sie beenden, du musst dich trennen. Und jetzt, Anfang 2020, sitzt du da und denkst, wenn ich nur 20% mehr Kraft hätte, würde ich mich heute trennen. Aber ich habe sie nicht. Also stecke ich darin fest. Manche müssen ihre Einstellung zum Essen oder zum Alkohol verändern. Im ganzen November und Dezember war da diese leise Stimme in deinem Kopf, die dir sagte, du hast eine Grenze überschritten. Dieser Bereich deines Lebens läuft völlig aus dem Ruder. Wenn sich nicht ganz bald etwas ändert, könnte das ernste Konsequenzen haben. Und da sind wir nun im Januar. Du wartest darauf, dass eine Riesenladung Kraft und Mut dich beseelt, etwas daran zu ändern. Wenn du nur 20% stärker wärst, dann hättest du einen neuen Weg eingeschlagen, oder? Aber das bist du nicht. Also sitzt du da und hängst fest. Auch in einer Gemeinde gibt es immer jemanden, der voller Frustration, Beschämung und Befangenheit über die eigene völlig fehlgeleitete Beziehung zu Geld in das neue Jahr startet. Du hast ja 2019 geschworen, dass du endlich etwas ändern wirst, damit es nicht zu der traurigen Geschichte deiner Familie wird und deine Kinder und Enkel das übernehmen. Aber du hast es letztes Jahr nicht geschafft und jetzt haben wir 2020 und du sagst, wenn ich nur 20% stärker wäre, würde ich es schaffen. Ich bin es nicht. Da hocke ich nun. Vielleicht musst du auch eine ganz radikale Entscheidung treffen, was deinen Arbeitsplatz angeht. Du weißt ganz genau, was du zu tun hast, aber dir fehlen einfach diese 20% zusätzliche Kraft, die du brauchst, um diesen Schritt zu machen. Vielleicht lebst du in einer Ehe, die das Jahr 2020 nicht überleben wird, wenn du nicht allerschnellstens dich mit deinem Partner zusammenraufst. Aber du wartest darauf, dass sich zuerst der Himmel öffnet und etwas passiert. Was ich damit sagen will, unter uns gibt es Menschen, bei denen es so viel Probleme gibt, bei denen so viel auf dem Spiel steht. Und wir warten trotzdem darauf, dass uns erst förmlich der Blitz trifft, dass wir die Kraft haben, das zu tun, von dem wir wissen, dass wir es tun müssen. Ich will dir nicht jeden Tag vermiesen, aber ich glaube nicht, dass dieses übernatürliche Päckchen zu dir unterwegs ist. Ich glaube nicht, dass diese übernatürliche Kraft dich trifft, wenn du in der Gemeinde sitzt. Das Jahr 2020 wird verstreichen und wenn du dich nicht kümmerst, werden die Dinge nur noch schlimmer werden. Deshalb empfehle ich, einen anderen Weg einzuschlagen, anstatt nur im Sessel zu sitzen und zu warten, dass etwas passiert. Ich empfehle, dass du aufstehst und das Kraft auf dem Weg Konzept ausprobierst. Es wird in der Bibel so deutlich beschrieben. In meinem Leben habe ich es erfahren. Und es hat in dem Leben vieler anderer Christen funktioniert. Es kann auch bei dir funktionieren. Aber du musst dich aufraffen, einen Schritt des Glaubens zu tun und dann immer weiter zu gehen. Weiter in die Richtung, die Gott dir gewiesen hat. Wenn du das tust, bin ich mir ziemlich sicher, dass Gott dir irgendwo auf deinem Weg genau die Kraft geben wird, das zu tun, von dem du schon weißt, dass du es tun musst. Er wird dir auf dem Weg Kraft geben. Du musst aber loslaufen. Wenn du das nicht tust, gibt es auch keine Kraft. Und manchmal musst du dir dabei die Hilfe eines anderen Christen suchen, dem du dich anvertraust, der dich ermutigt, der für dich betet, der dich an die Hand nimmt. Muss sich jemand hier aus einer schlechten Beziehung lösen? Wenn du darauf wartest, dass sich der Blitz trifft vor dem Ende des Gottesdienstes, ich glaube nicht, dass das passiert. Aber wenn du zu deinem Auto gehst und dich in die Richtung auf den Weg machst, in die du gehen musst, dann glaube ich, dass Gott dir unterwegs Kraft gibt. Mancher hat vielleicht eine schwere Entscheidung zu treffen. Wir müssen mit Dingen aufhören. Wir wissen es. Es gibt Dinge, die müssen wir endlich tun. Wir müssen einen Anfang machen. Und es gibt Dinge, die wir im Jahr 2020 in Ordnung bringen müssen. Auf die Basis dessen, was die Bibel uns lehrt, bitte ich dich, wenn es dich betrifft, hör auf, darauf zu warten, dass erst etwas passiert. Raff dich auf, mach den ersten Schritt und vertraue Gott. Geh los in die Richtung, die Gott dir weist. Und dann glaube daran, dass Gott dir seine Kraft in genau der richtigen Menge geben wird, die du brauchst, um das zu tun, was er von dir möchte. Für einige hat das Konsequenzen. Wir müssen im Vertrauen auf Gott den ersten Schritt machen und wir müssen uns auf den Weg machen, zum Beispiel Richtung Fitnessstudio. Du hast noch nicht die Kraft, dorthin zu gehen, aber wenn du dich auf den Weg machst, dann glaube ich, dass Gott dir genügend Kraft gibt, dorthin zu kommen. Und wenn du betest, während du im Auto dein Auto parkst, dann gibt er dir die Kraft, hineinzugehen, einen Vertrag abzuschließen und Gott mit deinem Körper zu ehren. Ich glaube, dass Gott dir diese Kraft zwischen dem Parkplatz und der Rezeption gibt. Und wenn du das geschafft hast, dann glaube ich, dass er dir auch die Kraft gibt, dreimal die Woche hinzugehen und das 2020 ein völlig verändertes Jahr für dich wird. Andere von uns müssen vielleicht an einem Abend etwas tun. Sie müssen in unser Gemeindezentrum kommen, am Dienstag zum Bibelgesprächskreis oder am Mittwoch zum Gemeindegebet oder donnerstags zum offenen Männertreff oder zu besonderen Aktionen wie dem Mitarbeiterfest, der Allianz-Gebetswoche oder den Vorbereitungstreffen für den Willow-Kongress oder den Vorbereitungstreffen für das Musical. Und manche müssen herkommen und dann beten und sagen, Gott, gib mir die Kraft, heute am Montag vom Parkplatz, auf dem ich bin, in das Gebäude, in Raum 4 zu gehen, in dem es ein Treffen für diejenigen gibt, die ein Suchtproblem mit Alkohol haben. Ja, montags trifft sich hier eine Gruppe vom Blauen Kreuz. Offen für jeden, der hier Hilfe sucht. Wenn du dich aufmachst, dann kann das sehr anstrengend sein. Und dann musst du beten, Herr Jesus, nur noch einen Schritt und dann der nächste und der nächste. Und wenn du das erste Mal in den Raum betrittst und die Gruppe Menschen siehst, die mutig erwarten, dass Gott ihnen hilft, ihre Sucht zu überwinden, die dich willkommen heißen und mit denen du in Gemeinschaft darauf hinarbeiten kannst, dann wirst du Fortschritte machen in einer Sache, die langsam, aber sicher dein Leben ruiniert hat. Aber in deinem Sessel wird das nicht passieren. Du musst tatsächlich ins Auto steigen und dich auf den Weg machen, den Gott dir weist. Dann betritt das Gebäude und gehe in Raum 4. Ich glaube ganz fest, dann wird er dir auf dem Weg die Kraft geben, die du dafür brauchst. Mancher hier hat vielleicht beschlossen, 2020 endlich sein gestörtes Verhältnis zu Geld zu verändern. Dann musst du dich zu einem Finanzkurs anmelden. Ein erstes Treffen mit Herrn Hörmann, der diesen Kurs wie im letzten Jahr durchführen wird, findet Ende dieses oder Anfang des nächsten Monats statt. Der kostenlose Kurs wird dann bis zu den Sommerferien gehen. Und nur für das Kursmaterial muss man etwas bezahlen. Einige aus der Gemeinde haben schon letztes Jahr an diesem Kurs teilgenommen und sie haben Gottes Kraft gespürt, wie er ihnen geholfen hat, ihre Beziehung zu Geld neu zu definieren. Ein guter Umgang mit Geld ist nicht nur für dich und deine Kinder von Bedeutung, sondern auch für deren Kinder. Es setzt sich über Generationen fort. Ein angemessenes Verhältnis zum Geld hat auch uns geholfen, mit wenig auszukommen, als das sein musste. Auch in Zeiten, wo wir mit Geld reichlich gesegnet werden, ist uns das nicht zu Kopf gestiegen. Wir hatten unsere Finanzen im Griff und konnten Gott dafür danken und konnten abgeben, und es ruinierte nicht unser Leben. Der eine oder andere wollte das mit den finanziellen Problemen vielleicht schon 2019 erledigt haben, aber es hat nicht geklappt. Jetzt haben wir 2020 und auch da wird nichts passieren, wenn du nicht einen Schritt nach dem anderen machst und Gott zeigt, dass du dich in Bewegung setzt. Wenn er sieht, wie du losgehst, den Finanzkurs zu besuchen, du kannst dich für diesen Kurs bei mir zum Beispiel anmelden, wird er dir die nötige Kraft für den nächsten Schritt geben. Und am ersten Abend wird er dich ein bisschen berühren, am zweiten ein bisschen mehr und am nächsten Abend. Und am Ende wirst du den Kurs abgeschlossen haben und deine Beziehung zu Geld wird sich für immer verändert haben. Das tut dir und den nachfolgenden Generationen gut. Ich sage es noch einmal, diese Gemeinde ist so groß, ich kann nicht wissen, welche Entscheidung bei dir 2020 ansteht. Ich weiß nur, wenn du sitzen bleibst und sagst, ich bin stark genug, dann wirst du es nie sein. Aber wenn du dich aufrabbelst und dich auf den Weg machst, den du glaubst, dass Gott in dir weist, dann wird er dich unterwegs stärken. In der gesamten Geschichte hat Gott unterwegs Kraft gegeben. Deine Geschichte wird da keine Ausnahme sein. Wenn du noch mehr Inspiration brauchst, um dich in Bewegung zu setzen, habe ich zum Schluss noch eine Geschichte. Denk an Jesus, der im Garten Gethsemane betet, kurz vor seiner Kreuzigung. Er ist eins mit dem Vater, also verstand er, was auf ihn zukam. Er wusste, dass Judas ihn verraten würde und was ihm in den nächsten Stunden bevorstand. Er wusste, dass die ungerechte Festnahme ihn erwartet, dass er ausgepeitscht werden würde, gefoltert, ans Kreuz genagelt und öffentlich gedemütigt, dass er voller Qualen und Schmerzen langsam sterben würde. Er wusste alles, denn er ist eins mit Gott, dem Vater. Er wusste genau, was geschehen würde. Aber da er auch ganz Mensch war, fürchtete er sich auch sehr, so wie das jeder Mensch an seiner Stelle auch getan hätte. Du und ich auch. Du erinnerst dich, er schüttete dort in Gethsemane dem Vater im Gebet sein Herz aus und bittet ihn sogar, kann das mit der Vergebung nicht auch irgendwie anders verlaufen? Kannst du diesen Kelch nicht an mir vorübergehen lassen? Hast du keinen Plan B? Als ich diese Stelle gelesen habe, da dachte ich, Jesus hat sich an diesem Tag nicht besonders stark gefühlt. Er sagte, ich schaffe es nicht, Vater. Es geht nicht. Kannst du dir bitte einen Plan B ausdenken, der eher machbar ist? Und dann kannst du lesen, was direkt nach diesem Gebet passiert. Die Bibel sagt uns, er beendete sein Gebet. Er steht auf und geht in die Richtung, die ihm der Vater weist. Er geht direkt auf seinen Verräter Judas zu. Und während der folgenden 18 Stunden macht er immer nur einen Schritt nach dem anderen. Gott gab ihm immer ausreichend Kraft für jede Stunde. Während des Verhörs, während des Auspeitschens, während er verspottet wurde. Und schließlich gab er ihm gerade genug Kraft, sein Kreuz so weit zu tragen, bis Gott einem anderen, Simon von Kyrene, diese Last für den Rest des Weges nach Golgatha übergab. Und Gott gab Jesus gerade so viel Kraft, dass er am Schluss mit seinem letzten Atemzug ausrufen konnte, es ist vollbracht. Der Preis für all die Sünde der Menschheit wurde vollständig bezahlt. Er hatte es geschafft. Wie? Indem er auf seinem Weg Kraft bekam. Kraft für jeden Schritt dieses dramatischen Akts der Vergebung. Ich bin heute Mitglied der Familie Gottes, weil Jesus im Gehorsam in die richtige Richtung ging, die der Vater ihm wies. Sein Vater gab Jesus Kraft auf seinem Weg, um meine Vergebung zu erkaufen. Wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm vertraust, dann musst du verstehen, dass er immer nur die Kraft hatte für den nächsten Schritt. Und das war gerade eben genug. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns, die wir heute hier sind, dass er jeden Einzelnen fragt, was muss 2020 begonnen werden? Was muss 2020 enden? Was musst du 2020 in Ordnung bringen, endgültig? Ich denke, jeder hier weiß, was das für ihn oder sie bedeutet. Was das ist, vielleicht redet der Heilige Geist schon seit Monaten zu dir und sagt es dir immer wieder. Bitte sitz jetzt nicht in deinem Sessel und warte auf die himmlische Extraportion Mut und Kraft, denn ich denke nicht, dass sie dort zu dir kommt. Bitte tu das, was dir die Schrift sagt. Für manche mag es nötig sein, zur Ruhe zu kommen. Aber für viele mag es heißen, steh auf, reiß dich zusammen und geh los in die Richtung, von der du weißt, dass Gott sie dir weist. Und dann kannst du am eigenen Leib erfahren, was so viele Gläubige im Laufe der Menschheitsgeschichte erfahren haben. Und da ist Kraft auf dem Weg.